Wer kennt es nicht? Man war mit Freunden in der Stadt unterwegs, der nächste Nachtbus kommt natürlich erst in einer Stunde und Taxis sind ja auch irgendwie teuer. Naja, dann läuft man eben heim, ist ja an sich auch kein Problem. Doch wie es nun mal so ist, wenn man nachts alleine heimläuft, überkommt einen früher oder später dieses mulmige Gefühl. Man fühlt sich irgendwie unsicher, so als ob jeden Moment was Schlimmes passieren könnte. Doch woran liegt das? Befinde ich mich tatsächlich in einem potenziellen Gefahrenraum? Oder ist der Ort an sich eigentlich recht sicher und ich nehme ihn nur als solchen wahr? Würde ich mich besser fühlen, wenn der Ort zum Beispiel besser beleuchtet wäre oder weniger verlassen wirken würde? Was kann man tun, um sowohl die objektive als auch die subjektive Sicherheit zu steigern? Und entspricht mein Sicherheitsgefühl auch immer der tatsächlichen Sicherheit an diesem Ort? Daniel Leder-Aberl, Landtagsabgeordneter der Grünen, organisierte dazu eine Reclaim the Streets Podiumsdiskussion im DAI zum Thema Sicherheit im öffentlichen Raum.
Das Thema der heutigen Veranstaltung ist es, wirklich mal zu beleuchten, welche Maßnahmen, Methoden, Mittel es jenseits der Polizei, also der polizeilichen Arbeit im Sinne von Ermittlungen und Verfolgung von Straftaten gibt, was ich auch gar nicht in Frage stellen möchte, sondern die Frage ist, wie man durch Präventionsarbeit, soziale Arbeit, Hilfsangebote, Stadtplanung und Gestaltung eben Kriminalprävention leisten kann oder aber einfach am Sicherheitsgefühl der Menschen etwas erreichen kann. Und deshalb begrüße ich zunächst unsere Gäste heute Abend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Da wäre zunächst mal ganz auf der anderen Seite Frau Kaplan, die Leiterin des Referates Prävention am Polizeipräsidium Tübingen, das in Reutlingen sitzt. Frau Landwehr, die Leiterin des Fachbereichs Plan der Universität Stadt Tübingen und Micha Schöller vom Verein Frauen helfen Frauen hier aus Tübingen.
Von was wird mein Sicherheitsgefühl denn geprägt?
Geprägt wird auf jeden Fall das Gefühl von öffentlicher Sicherheit oder von Sicherheit im öffentlichen Raum über das persönliche Erleben, das aber nicht immer zwingend ein persönliches Erleben sein muss, sondern auch genährt werden muss von dem, was im Bekanntenkreis oder im Familienkreis erlebt oder diskutiert wird. Es fließen auch Dinge ein, wie die persönliche Lebenssituation, also auch die Frage, welche Perspektiven habe ich. Und es gibt natürlich unbestritten einen sehr großen Zusammenhang mit medialer Berichterstattung, insbesondere bei großen Ereignissen. Und es geht natürlich an dieser Stelle auch um die Frage, welche Reaktion Politik denn auf solche Ereignisse hat. Wie Politik reagiert, ob es, sagen wir mal, eher eine verhaltene Reaktion ist oder ob dann immer gleich sofort nach schnell wirkenden Maßnahmen gesucht wird. Und da sind wir dann sehr schnell immer bei Themen wie Videoüberwachung, wie mehr Polizei, auch mehr Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. Und das ist eben die Frage, inwieweit diese Dinge dann zur Sicherheit beitragen oder zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl beitragen. Tatsache ist aber natürlich auch, dass das Gefühl von Sicherheit einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität von Menschen hat. Weil wenn ich Angst habe, mich in bestimmten Bereichen der Stadt aufzuhalten oder abends bestimmte Orte aufzusuchen oder durch bestimmte Teile der Stadt zu laufen, leidet meine Freiheit und meine Lebensqualität.
Bei der Sicherheit im öffentlichen Raum wird zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit unterschieden. Doch was ist objektive und was subjektive Sicherheit und wie hängen sie miteinander zusammen?
Um es vielleicht mal an einem Beispiel zu machen, Angsträume müssen nicht notwendigerweise Gefahrenräume sein. Also wenn man jetzt so dieses Thema, habe dann auch ich die Micha angucke, ich bin seit 28 Jahren bei der Polizei und habe mich schon vor 15 Jahren damit auseinandergesetzt, dass Frauen zum Beispiel eher Angst haben, in Parkhäusern sich unwohl fühlen, was man durchaus nachvollziehen kann, manchmal von der städtebaulichen Architektur, die das ein oder andere Parkhaus hat. Wenn man jetzt aber guckt, was die objektive Kriminalitätslage, die wir eben messen an Vorkommnisse, Straftaten, auch an dieser polizeilichen Kriminalstatistik, dann ist die Gefahr für Frauen in Parkhäusern Opfer zu werden eben nicht so groß. Also es ist kein realer Gefahrenraum oder Gefahrenschwerpunkt. Nichtsdestotrotz fühlt sich Frauen dort möglicherweise unwohl. Wohingegen Gefahrenräume auch nicht notwendigerweise als Angsträume begriffen werden, um jetzt, weil ich auch für die Verkehrsprävention zuständig bin, die Straße ist eigentlich ein großer Gefahrenraum, wird, also der Straßenverkehr wird aber nicht immer notwendigerweise jetzt als Angstraum begriffen. Das vielleicht einfach so von diesen Spannungsfeldern, in denen wir sind. Und objektive Sicherheit ist gut. Wir wollen auch als Polizei, dass sie sicher sind, aber wir wollen auch, dass sie sich sicher fühlen. Ja.
Und wovon hängt die subjektive Sicherheit ab?
Weil die subjektive Sicherheit eben per se subjektiv, also individuell ist und tatsächlich davon abhängt, welcher Typ Mensch bin ich möglicherweise, ja, welche eigenen Erfahrungen habe ich schon gemacht, wie ist meine körperliche Konstitution, auch das darf man nicht unterschätzen, also gerade ältere Menschen haben sehr oft Angst, Opfer von Straftaten zu werden, obwohl sie es vielleicht auch objektiv nicht so oft werden.
In diesem Bereich unterscheidet die Polizei zwischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Um was es dabei geht, erklärt Frau Kaplan.
Wir unterscheiden in Verhaltensprävention, wo es einfach darum geht, Handlungssicherheit zu erhöhen. Weil letztendlich kommt ja das Unsicherheitsgefühl daher, dass ich mich eher handlungsunfähig fühle, ja, in Situationen, die mir Angst machen. Also geht es darum, Handlungsstrategien an die Hand zu geben. Und das andere ist der Bereich der Verhältnisprävention, das Stichwort städtebauliche Prävention, die Lebensumstände zu verändern. Zu gucken, ich habe das Beispiel Parkhaus genannt, vor 15, 20 Jahren hat sich noch keiner Gedanken über Frauenparkplätze gemacht. Oder Gebäude offener zu gestalten, ja, damit man sich dort eben sicherer fühlt, Beleuchtungskonzepte. Das sind klassische Dinge in der Verhältnisprävention.
Welche Punkte sind denn zu beachten, wenn man einen Raum so gestalten will, dass er zum subjektiven Sicherheitsgefühl beiträgt? Wie sehen die Wege und wie die Beleuchtung optimalerweise aus? Das erklärt Frau Landwehr.
Wie gestalte ich öffentliche Räume so angenehm, dass sie Aufenthaltsqualitäten haben, dass sie Sicherheit auch ausstrahlen, dass sie klar gegliedert sind, dass sie aber auch wertig gestaltet sind, dass sie nicht vernachlässigt sind, dass sie nicht verkommen, dass sie nicht ausstrahlen, ist mir doch egal. Und das ist jetzt so auf dieser sehr konkreten Ebene so. Stadtstrukturell ist es aber auch für uns ein Anliegen. Tübinger Beispiel der nutzungsgemischten Quartiere hat aber auch was mit Sicherheit zu tun. Nämlich so viel soziale Kontrolle in unseren Stadträumen zu haben, Wege so klar und auch konzentriert zwischen öffentlichen und privaten Räumen zu differenzieren, dass ich mich in diesen öffentlichen Räumen auch anderen Menschen oder vielen unterschiedlichen anderen Menschen zu möglichst vielen Tages- und Nachtzeiten begegnen kann. Und das strahlt zumindest subjektiv Sicherheitsgefühl aus. Für mich ist eine gute Beleuchtung sowohl was für Seheingeschränkte, auch alte Menschen, die schlechter sehen, die es schlichtweg heller brauchen, die das auch für ihr persönliches Sicherheitsgefühl und ihre Orientierung brauchen. Also das heißt, Beleuchtung trägt sehr zu einem Sicherheitsgefühl bei.
Nicht nur im Bereich des Städtebaus werden Maßnahmen ergriffen, das Sicherheitsgefühl zu steigern. Um sich auch im Nachtleben sicher zu fühlen, sowohl subjektiv als auch objektiv, rief Micha Schöller ein Projekt ins Leben, das den Namen Arbeitet Uli heute trägt. Daran nehmen mittlerweile über 30 Bars und Clubs in Tübingen teil. An den dafür vorgesehenen Schulungen nahm nicht nur die Leitungsebene teil, sondern auch das Barpersonal, sodass jeder weiß, wie er oder sie in den entsprechenden Situationen handeln sollte.
Das Konzept ist ein Konzept, was es eigentlich bundesweit, würde ich mal sagen, inzwischen oft gibt, bei großen Festivals irgendwie auch schon über Jahre erprobt, dass eben über eine Codefrage Hilfe angeboten werden kann, dass ich eben nicht jetzt, sage ich mal, in der Kneipe bei lauter Musik an der Theke stehen muss und über die Theke rüberbrüllen muss, der Typ da hinten hat mir gerade zwischen die Beine gegriffen, sondern einfach hier meinen Codesatz nehmen kann, arbeitet Uli heute und damit dann eben Hilfe bekommen.
Es gibt auch Dinge, mit denen man selbst sein Sicherheitsgefühl positiv beeinflussen kann, wenn man nachts alleine unterwegs ist. Zum Beispiel gibt es das bundesweite Heimwegtelefon. Man ruft dort an und wird dann telefonisch begleitet. Sollte dann wirklich was passieren, kann die Person am anderen Ende der Leitung direkt die Polizei verständigen, sodass einem geholfen werden kann. Prinzipiell kann man aber auch einfach einen Freund oder eine Freundin anrufen und sich telefonisch begleiten lassen. In beiden Fällen fühlt man sich sicherer, weil man weiß, dass jemand direkt Hilfe holen kann, wenn es drauf ankommt. Frau Kaplan empfiehlt auch, aufmerksam durch die Nacht zu laufen, unabhängig davon, wie die Beleuchtung oder die Wege gestaltet sind.
Ich würde Ihnen eh immer denselben Tipp geben, nämlich, dass ich es für viel wichtiger halte, aufmerksam diese Straße zu gehen. Vielleicht auch auf den Kopfhörer nachts im Ohr zu verzichten, ja, um nicht um ängstlich zu sein, sondern um da zu sein, aufmerksam. Mir auch überlegen, wie würde ich denn auf die ein oder andere Situation denn jetzt reagieren? Nicht um mir Angst zu machen, sondern dass, wenn dann vielleicht der Fall ist, dass einer hervortritt aus dem Gebüsch, weil er vielleicht gerade uriniert hat, ja, dann nicht völlig erschrecke, sondern sagen, wie gehe ich denn mit Situationen um? Ja? Sich im Kopf darauf vorzubereiten und sich auch zu überlegen, wo könnte jetzt ein Hinwendungsort sein. Das heißt, ich muss es vielleicht in 100 Fällen kein einziges Mal brauchen, aber es gibt mir ein anderes Gefühl und es ist eine andere Haltung. Und im Ernstfall, ja, habe ich vielleicht tatsächlich schon ein Konzept im Kopf. Und ob es dann zum Anwenden kommt, ist schon mal was ganz anderes. Aber wenn ich keins habe, dann habe ich auch keins, was ich sofort abrufen kann.
Auch der richtige Umgang mit einer Situation, in der man sich belästigt fühlt, ist wichtig.
Auch bei demjenigen, von dem ich mich belästigt fühle, ja, oder der, mit dem ich vielleicht auch in einem Streit bin oder in ihn zu sitzen, ja, deutlich, also die Stimme ist ein ganz wichtiger, ich sage immer, die wichtigste Waffe, die man dabei hat, ist eigentlich die Stimme und nicht eben auch eine Bewaffnung, nämlich Umstehenden zu signalisieren, wenn ich den duze, ja, dann meinen manche vielleicht, wir stehen in einer Beziehung zueinander und wollen sich nicht einmischen. Wenn ich mich aber gegen jemanden verbal erwehre, den ich sitze, dann wird die Aufmerksamkeit dahin zu gucken wesentlich erhöht.
Bei der Podiumsdiskussion zeigte sich, dass es wichtig ist, dass verschiedene Organisationen und Institutionen zusammenarbeiten, um das Sicherheitsgefühl zu gewährleisten. Daniel Lede-Aberl legt den Fokus auf die landesweite Vernetzung verschiedener Akteure und auch die Mitarbeit der Menschen auf kommunaler Ebene.
Also wir haben ja heute Abend diskutiert, sehr stark mit dem Fokus auf die Stadt Tübingen. Wir haben als Grüne Landtagsfraktion einfach die Vorstellung, dass wir da einen Impuls landesweit setzen wollen, einfach dass auf der kommunalen Ebene die Vernetzung von sozialen Diensten, beispielsweise aufsuchende Sozialarbeit, Stadtplanung, Sicherheitsbehörden, also kommunalen Ordnungsdiensten und auch der Kriminalprävention der Polizei, dass das alles eng zusammenarbeitet und dann einfach auch systematisch schaut, wo sind problematische Räume in einer Stadt. Räume, wo sich manche Menschen aus welchen Gründen auch immer nicht mehr hintrauen. Und was kann man tun, um diese Räume eben aufzuwerten und dann auch sozusagen für die Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Also der Titel heute Abend war ja auch Reclaim the Streets. Und das gehört aus unserer Sicht einfach zu einer offenen und freien Gesellschaft auch dazu, dass sich eigentlich alle offen und frei und ohne Angst in ihrem Lebensumfeld bewegen können und auch bewegen können sollen. Wir brauchen natürlich, sagen wir mal, eine landesweite Plattform. Also wir sind halt eben die Landespolitik. Wir brauchen da eine landesweite Plattform, wo die verschiedenen Akteure sich austauschen können, begegnen können, wo Informationen gebündelt werden, wo man zum Beispiel sich auch informieren kann, wenn eine Kommune meint, sie möchte da aktiv werden, wo kann sie dann zum Beispiel über in Erfahrung bringen, was man machen kann, wo gibt es gute Beispiele und so. Und uns geht es eben darum, eine landesweite Vernetzung zu schaffen. Das ist so das Konkrete. Das geht dann natürlich, muss man dazu sagen, geht nur, wenn man dann auch die kommunalen Verbände, also der Städtetag, der Gemeindetag, das unterstützen. Und das ist eben die Sache, die ist noch unklar. Da müssen wir mit denen noch ins Gespräch suchen. Deshalb kann ich das jetzt nicht konkreter ausführen. Aber die Idee ist wirklich so, diese landesweite Arbeit und den landesweiten Informationsfluss wirklich zu gewährleisten.